Text, den wir in der Lesung gehört haben, dieser Text hat ja was mit Musik zu tun. Also passt er auch in diesen Gottesdienst und zeigt auch, welche besondere Wirkung Musik haben kann, allgemein. Aber der Text wirft natürlich auch Fragen auf. Wenn es da heißt, der Geist des Herrn hatte Saul verlassen, stattdessen schickte Gott einen bösen Geist, der den König immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte. Schickt Gott einen bösen Geist? Das ist ein besonderer Abschnitt in der Geschichte zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und damit wir diese Brisanz, die in diesem Text steckt, besser verstehen, würde ich mit euch noch eine kleine geschichtliche Einordnung vornehmen, dann kann man sich besser darauf einlassen. Und das Schöne ist, Daniel Dreschel wird mich dabei zeichnerisch unterstützen. Ihr werdet das sehen. Israel war im versprochenen Land angekommen. Gott hatte sie durch Mose dorthin geführt. Sie hatten das Land eingenommen. Gott macht es möglich, auch dass sie das Land eingenommen haben. Wir müssten ein bisschen weiter, wo sie gerade das... Bist du schon so weit, Daniel? Aber es kommt irgendwo nicht an. Also das hat auch eine Zeit gedauert, wie die das Land eingenommen haben. Ne? Das ging jetzt nicht so schnell. Sie sind jetzt in der Mitte angekommen und arbeiten sich nach Norden vor, aus irgendeinem Grund, hat da was aufgehängt. Es wäre so schön gewesen. Und es wäre auch wirklich schön gewesen. Ich brauche mal ein Signal von euch, ob ich so weitermache oder einfach noch ein bisschen Zeit für die Landeinnahme lasse. Ihr könnt euch einfach an der Überschrift der Predigt freuen. Gott macht's möglich. Oh! Ja, Gott macht vieles möglich. Das heißt, wir haben noch mal einen kleinen Neustart. Aber wir haben ja Zeit. Ganz ehrlich, ich wollte jetzt nicht in der letzten Reihe sitzen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Da wird gerade geschwitzt. Da ist was zu sehen. Das ist das Land Israel. Da oben seht ihr gerade den See Genezareth. Und da unten entwickelt sich gerade das Tote Meer. Ja, jedenfalls haben sie das Land eingenommen und es gab sozusagen einen Stämmeverbund. Das Land war auf die einzelnen Stämme aufgeteilt und es gab ein zentrales Heiligtum. Das war in Silo. Dort stand die Stiftshütte mit der Bundeslade. Es gab keine einheitliche Regierung, es gab einen sogenannten Ältestenrat. Das heißt, dieses Volk hatte auch keinen König, weil Gott gewusst gesagt hatte, ihr braucht keinen König, ihr habt mich und ihr sollt auf mich hören. Da sind die einzelnen Stämme, die das Land einnehmen. Dann gab es 400 Jahre lang so eine Zwischenzeit, könnte man das nennen. Es ging auf und ab in diesem Volk. Sie entfernten sich von Gott, sie kamen in große Schwierigkeiten. Gott schickte immer wieder einen Helden, der sie wieder auf den Weg brachte und dann ging das ganze Spiel immer wieder von vorne los. Und das so etwa 400 Jahre. Nach diesen 400 Jahren hat Gott einer unfruchtbaren Frau einen Sohn geschenkt und der hieß Samuel. Und dieser Samuel wurde dann der große Prophet und Priester, der dieses Volk wirklich geistlich geführt und geleitet hat. Dieser Samuel wurde natürlich auch alt und dann ging es um die Frage der Nachfolge. Und da war niemand, weil seine Söhne nämlich gottlos waren. Und das ist ja immer wieder die Tragik, ja? Da gibt es Leute, die im Glauben Vollmacht haben, große Dinge tun und die Kinder wenden sich ab und haben damit gar nichts am Hut. Ist auch irgendwo immer wieder eine Tragik. Und dann kam natürlich in diesem Volk dieser Wunsch auf und diese Forderung: Samuel, bevor du stirbst, gib uns einen König. Wir brauchen einen König, wie alle anderen Völker um uns herum ja auch einen König haben. Samuel hat sich dagegen gesträubt, weil er wusste, nein, das ist nicht Gottes Plan. Aber er hat sich mit Gott besprochen und irgendwann hat Gott ihm grünes Licht gegeben und hat gesagt: Samuel, gib ihnen, was sie wollen, auch wenn es nicht richtig ist. Aber Gott hat diesen Nachfolger selber ausgesucht und das war dann der spätere König Saul, der erste König in Israel. Und Samuel salbte ihn und goss das Salböl über seinen Kopf. Bitte nicht verwechseln mit der Krönung von gestern. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Und das war ein Zeichen und eine Ausrüstung von Gott her. Für dieses Amt brauchst du Gottes Geist. Und dieser Geist hat dann auch, ist auf Saul gekommen und er hat ihn auch verändert. Saul war eigentlich auch ein bisschen so ein wankelmütiger Typ, sogar unsicher. Als er vor dem ganzen Volk bestätigt werden sollte, hat er sich versteckt und man musste ihn erst irgendwie ranholen. Und das hat mir nochmal gezeigt, ja, wenn Gott jemanden erwählt, dann muss man nicht perfekt sein. Das Einzige, was man mitbringen muss, ist die innere Bereitschaft, sich von Gott prägen und verändern zu lassen. Das ist das entscheidende Kriterium. Nicht, dass man alles können muss. Aber Saul war wirklich halbherzig, ungehorsam und irgendwann kam der Zeitpunkt, da hat Gott ihn verworfen und gesagt, nee, mit diesem König kann ich nicht. Und so lesen wir etwas früher in 1. Samuel 13, Samuel sagt zu Saul, das war sehr dumm von dir. Du hast dem Befehl des Herrn deines Gottes nicht gehorcht. Er wollte dir und deinen Nachkommen für alle Zeiten die Königsherrschaft über Israel geben. Du aber hast sie durch dein voreiliges Handeln verspielt. Der Herr hat schon einen Nachfolger ausgesucht und ihn dazu bestimmt, das Volk zu regieren. Es ist ein Mann, der ihm Freude macht. Du aber hast dem Befehl des Herrn nicht gehorcht. Weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, darum hat er dich verstoßen. Du wirst nicht mehr lange als König regieren. Gott sucht Gehorsam. Und das sucht er auch bei uns. Das ist nicht eine Frage von Altes oder Neues Testament oder von vor 3000 Jahren und von heute. Gott sucht in unserem Leben Gehorsam, dass wir ihm folgen. Das ist ihm wichtig. Das steht ganz oben. Und dann wird Samuel von Gott, der alte Samuel, muss sich nochmal auf den Weg machen nach Bethlehem. Und da soll er den neuen König sein. Hat keine Ahnung, wer das sein soll. Und dann werden ihm 7 Prachtsöhne einer Familie vorgeführt und Gott sagt dieses Mal, nee, der ist nicht. Und am Ende ist es einer, der noch gar nicht da ist, weil der ist ja draußen bei den Tieren, weil der ja sowieso nicht in Frage kommt. Und genau den hat Gott erwählt und das ist der David, der jüngste von 8 Brüdern. Und Gott sieht sein Herz an und dann hat Samuel David gesalbt. Und jetzt kann man das mal sehen, der Kleinste da mit dem Herzen, das ist der David. Und so habt ihr ein bisschen die geschichtliche Einordnung. David weiß jetzt, er soll der neue König sein, aber es gibt einen König. Und er weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll, weil dieser König wird sein Königtum nicht freiwillig hergeben, dieser König Saul. Also wie soll das gehen? Und dann dachte ich, ja, deswegen habe ich die Überschrift gewählt, Gott macht's möglich. Da, wo wir etwas nicht sehen und denken, ja, wie soll denn das überhaupt funktionieren und völlig blind davor stehen, dann kann Gott einfach etwas möglich machen. Und das ist immer wieder eine ermutigende Nachricht. Und so hören wir nochmal in diesen Text rein. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Stattdessen schickte Gott einen bösen Geist, der den König immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte. Eines Tages kamen einige Diener Sauls mit einem Vorschlag zu ihm. Du weißt selbst, dass ein böser Geist, den Gott geschickt hat, dich quält, sagten sie. Lass uns einen guten Harfen- oder Lautenspieler suchen. Jedes Mal, wenn dieser böse Geist dich überfällt, wird der Mann seine Harfe zur Hand nehmen und darauf spielen. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Du brauchst nur zu befehlen, dann handeln wir. Wie fängt die Geschichte an? Gott schickt eine Notlage, ausgelöst durch einen bösen Geist. Im Gegensatz, am Anfang heißt es, Gott entzog ihm seinen Geist. Also der böse Geist ist nicht der Geist Gottes, sondern ein anderer. Aber ist ja die Frage, wenn man das so hört, Geist Gottes, kommt der und geht der wieder? Also wie ist denn das eigentlich jetzt bei uns? Da müssen wir unterscheiden zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Der Heilige Geist im Neuen Testament, da steht etwas Schönes im Epheserbrief, Kapitel 1. Da schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, nachdem ihr diese Botschaft von der Rettung durch Jesus im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Dieser Geist verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dieser Geist Gottes garantiert das Heil. Wenn du im Glauben an Jesus dein Leben festgemacht hast, dann hast du den Heiligen Geist. Dann hat dich Gott damit versiegelt, und zwar dauerhaft. Im Alten Testament wurde der Geist Gottes immer einzelnen Personen verliehen für eine bestimmte Aufgabe. Es war sozusagen die Befähigung zum Dienst. Saul bekam den Geist Gottes, damit er in Gottes Sinn regieren kann. Das war eine Befähigung, Beauftragung zum Dienst. Und diesen Geist hat Gott dem Saul wieder genommen, weil er diesen Dienst nicht in Gottes Sinn ausgeführt hat. Und dort wurde Raum für Bösen, einen bösen Geist. Das heißt, Gott lässt das zu, dass der kommt. Und es entsteht natürlich eine Notlage. Und dann nochmal zu uns. Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle, gebt dem Heiligen Geist Raum in eurem Leben. Und das ist immer wichtig, dass wir ihn nicht nur haben, sondern dass wir ihm Raum geben. Oder welche der Geist Gottes führt, antreibt, bewegt, das sind Gottes Kinder. Nicht nur welche den Geist Gottes haben, sondern wo der etwas im Leben bewegt. Und deswegen ist das immer eine Aufforderung an uns als Einzelne, aber auch natürlich an uns als Gemeinde selber. Es gibt viele Gemeinden, die sind wunderbar gemanagt, aber man spürt wenig Heiligen Geist. Und dann werden Gemeinden verwaltet, aber es wachsen keine Früchte des Geistes. Die kann man suchen, aber die sind da nicht da. Deswegen möchte ich nochmal auf unser Perspektivwochenende im letzten September verweisen. Da gab es hier eine Gruppe, die sich mit dem Thema des Themas angenommen hat, dem Heiligen Gott Raum geben. Es ist etwas ganz Wichtiges in der Gemeinde, auch zu fragen, wie können wir dem Heiligen Gott, seinem Geist, Raum geben in der Gemeinde? Wie kann das geschehen? Und wenn hier von Bösegeister geschrieben ist, dann denken manche vielleicht an Märchen. Bösegeister. Aber die Bibel spricht von einer Geisterwelt. So schreibt Paulus auch nochmal an die Christen in Ephesus, zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Warum? dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwerfen. Und dann kommt die Begründung, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das heißt, davon sind wir umgeben. Damit haben wir zu tun. Das ist oft ausgeblendet, ja, weil wir so nüchtern sind und dann denken, es gibt ja nur das, was wir sehen. Und das andere muss man sich alles charakterlich eben ein bisschen anstrengen. Nein, die Bibel spricht von unreinen Geistern, vom Geist der Lüge, dem Geist der Zwietracht, von einem Geist, der das Gewissen betäubt, ganz verschieden. Und hier hat er konkret die Folge bei dem König Saul, der bekommt Panikattacken, phasenweise Depressionen, Wahnvorstellungen und das macht ihn total, in diesen Phasen total handlungsunfähig. Er ist wie fremdbestimmt. Natürlich darf man nicht den Umkehrschluss ziehen, wenn jemand eine Depression hat. Oh, da hat er unbedingt einen bösen Geist. Ja, das wäre ja total fatal. Aber oft machen wir es ja genau andersrum, dass wir die geistliche Dimension überhaupt nicht mit einbeziehen. Dann kommen die Mitarbeiter mit dem Vorschlag um die Ecke, lass uns einen guten Musiker suchen. Saul ist offensichtlich nicht selber drauf gekommen, vielleicht hat er es auch gar nicht so wahrgenommen bei sich. Oder er hat gesagt, ach, ich brauche keine Hilfe. Das können wir ja gut, zu sagen, nee, kriegen wir hin, ich brauche keine Hilfe. Ich erlebe das auch in Verwandtschaft von mir, wo man eigentlich zugucken kann, wo jemand Hilfe braucht, aber der keine Hilfe will. Und da stehst du so hilflos daneben. Und sie wissen, Musik beruhigt, muntert auf, das ist sowas wie Erste Hilfe oder Notversorgung in so einem Moment. Aber es spricht auch für die Ohnmacht. Statt Gott zu bitten, dass sie sagen, jetzt müssen wir doch mal eine Gebets- und Fastenwoche einlegen und sagen, das kann doch nicht sein, dass unser König immer wieder solche Abschnitte hat. Ja? Lass uns vor Gott ringen. Stattdessen wollen sie einfach nur die Symptome etwas abmildern. Und das kennen wir ja auch, dass wir oft nicht den Dingen auf den Grund gehen, sondern etwas abschwächen, das Beste aus der Situation machen irgendwie. Ich merke auch, ich neige auch dazu. Das ist immer so die erste Reaktion. Aber nicht der Ursache auf den Grund gehen. Ich kenne ein Lobpreislied, das heißt, ich kämpfe auf den Knien. Und wie oft haben wir das gar nicht im Blick, auf den Knien zu kämpfen. Ja, und dann passiert es, dass Gott eine Tür öffnet. In dieser Notlage öffnet er eine Tür. Da lesen wir weiter. Saul sagt, ja, sucht mir einen guten Harfenspieler. Und dann kommt einer der Männer um die Ecke und sagt, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Harfenspieler, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Der Herr steht ihm bei. Interessant, die wissen ja gar nichts von dem neuen König. Der Einzige weiß von dem neuen König, das ist David und Samuel und Davids Brüder. Niemand anders weiß, dass es da einen neuen König geben soll. Noch nicht mal Saul. Doch, der hat es gehört, aber der kennt ihn nicht. Dann kommt die Einsicht bei Saul. Ja, ich brauche jemanden. Dadurch geht ein Stück die Tür auf und dann kommt das, was wir alle kennen, Vitamin B. Da ist einer, der jemanden kennt. Ja, jemand, der den David irgendwie schon mal getroffen hat und er hat gemerkt, dieser David hat eine Ausstrahlung. Das hat sich bei dem eingebrannt. Ja, dieser Mann. Wir kennen alle so Begegnungen, wo wir merken, oh, die Begegnung vergesse ich nicht. Da hatte jemand eine Ausstrahlung. Und dann kommt diese tolle Vita. Ja? David, ein Allrounder, würden wir sagen. Ja? Ein exzellenter Harfenspieler. Also das war ein Profimusiker quasi, so von der Qualität her. Aber dazu war er mutig und kampferprobt. Das hätte man jetzt einem Harfenspieler nicht gleich zugetraut. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, langjährig im Orchester, der hat gesagt, im Orchester, da sind eigentlich die Blechbläser und die Paukisten, das sind so die Draufgänger, ja. Aber die Streicher und so, das sind eher zurückhaltende Menschen, ja. Also wo man nicht sagen würde, mutig, kampferprobt, gibt immer Ausnahmen, ne. Dann, er ist weise, das heißt, er kann gut raten. Außergewöhnlich gut für sein Alter. Und er ist ein Hingucker. Er sieht gut aus. Wenn man nochmal das Kapitel vorher hinschaut, ja, da ist er noch besser beschrieben mit seinen Augen und so. Ja, also ein richtiges Model. All das ist David. Aber dann kommt der entsprechende Satz, der Herr steht ihm bei. Und ich glaube, das ist der wichtigste Satz. Der Herr steht ihm bei. Das hat er gemerkt in der einen Begegnung mit dem David. Das heißt, wir können sehr begabt sein, wir können mutig und entschlossen sein, wir können weise raten, auch ein Hingucker sein, wenn der Herr nicht mit uns ist. Hilft es alle nichts. Und vielleicht war das wirklich das stärkste Argument auch für Saul. Und wäre das nicht toll, wenn Menschen an uns ablesen können, wenn sie uns begegnen, wenn sie sich erinnern an uns, an die Begegnung. Boah, mit dem war der Herr. Das hat man gemerkt. Ist das nicht eine Aussage, wenn Menschen das ablesen können und mitnehmen? Und das war auch ein starkes Argument, weil wenn das ein böser Geist ist, dann ist ja nur Gott stärker, also brauchen wir diesen David. Und so macht Gott einen Weg für David, obwohl er das gar nicht wusste vorher. Ja? Gott macht einen Weg und der dritte Gedanke, Gott schenkt ihm geistliche Autorität. Da heißt es dann, als er da war, so kam David an Sauls Hof. Der König mochte ihn bald sehr gern und machte ihn zu seinem Waffenträger. Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Harfe und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. So kommt David an den Hof und bekommt Einblick in Regierungsgeschäfte, was er später mal braucht. Und was hat ihm das die Tür geöffnet? Seine Lobpreisfähigkeit. Das war ja das erste Kriterium der Leute. Und David erobert Sauls Herz, heißt es hier. Er hat muss eine total gewinnende Art haben. Und er nimmt aber auch die Rolle an, die Gott ihm bietet. David kommt jetzt nicht an den Königshof und sagt, König Saul, ich wollte dir nur Bescheid geben, ich bin der neue König. Und jetzt lass uns in den nächsten Monaten mal überlegen, wie wir die Regierungsübernahme abwickeln können. Kein Wort. Ihm ist angeboten, Musik zu machen. Und das macht er. Und so ist David ein wirklich demütiger Mensch, obwohl er so viel kann. Er wird sogar Waffenträger. Und Gott gebraucht seine Lobpreisfähigkeit. Und wo hat er die entwickelt? In der Einsamkeit, auf den Feldern, bei seinen Tieren. Da hat er gelernt, auf Du und Du mit Gott zu sein. Das hat ihn geprägt. Da hat er sein Leben auf Gott ausgerichtet. Das hat sein Gebetsleben bestimmt. In dieser Woche hieß es mal in den Losungen aus dem Epheserbrief, ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir nicht machen, sondern sollen wir sein. Als Persönlichkeit. Wir sollen ein Lobpreis sein. Und David war so ein Lobpreis. Und Gott schenkt ihm eine geistliche Autorität durch diese Musik. Er war praktisch der Stand-by-Musiker am Königshof. Ja, und immer wenn Saul wieder ausflippte, wurde David gerufen. Und was er gespielt hat, war wahrscheinlich mehr als Wellness. Also was man so in der Sauna hört oder so, schön beruhigend, so Klangmusik. Ja. Ich glaube, er hat nicht nur Töne gespielt, sondern seine Musik und seine Lieder hatten göttliche Substanz. Und das hatte was mit David zu tun, weil sein Herz bei Gott war. Und deswegen hatten seine Lieder diese Kraft und diese Substanz. Jemand hat mal gesagt, der Teufel hasst Lobpreis. Der Teufel hasst Lobpreis. Und Lobpreis ist ja mehr als Lieder singen. Lobpreis heißt, da wirkt der Heilige Geist im Singen. Ich erinnere mich an Bill Heibels, den wir mal auf einem Kongress gehört haben, in einer persönlichen Runde, der erzählt hat von einer Periode in seinem Leben, wo er ganz viel Angst hatte. Ganz tiefe Ängste. Und was hat ihm geholfen? Er hat gesagt, das Lied No Longer Slave. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, denn ich bin ein Kind Gottes. Und dieses Lied hat er immer und immer wieder gehört, bis der Heilige Geist sozusagen sein Herz berührt und verändert hat. Durch die Kraft dieses Liedes. Oder ich denke an einen Freund von mir, der durch eine ganz schwere Lebensphase gegangen ist und gesagt hat, was hat mir geholfen? Ich habe Lobpreislieder gehört. Die haben mich nicht umgekrempelt, so dass ich dann plötzlich gesprungen bin. Aber die haben mir eine Zuversicht, eine schwache, kleine Zuversicht ins Herz gepflanzt, dass Gott es wieder macht, dass Gott es wieder besser macht. Lobpreis prägt die Atmosphäre im Gottesdienst. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viel Umfang im Gottesdienst eigentlich die Musik einnimmt? Das ist viel. Und es prägt die Atmosphäre. Es ist eine große Aufgabe, Musik im Gottesdienst zu machen, zu Gottes Ehre. Und es ist schön, dass es hier Menschen gibt, die das tun. Aber es ist auch eine große Herausforderung, das Herz dabei zu haben. David wirkt geistlich, ohne dass er überhaupt schon ein Amt hätte. Man braucht kein Amt, um geistlich zu wirken. Du brauchst nur dein Herz auf den Heiligen Geist ausrichten. Das reicht. Gott hat es möglich gemacht, so war das Thema der Predigt oder ist es, Gott macht es möglich. Und wenn du denkst, du kommst in Situationen, es geht nicht mehr und du weißt überhaupt nicht mehr weiter, dann sei vorsichtig. Es könnte sein, dass Gott etwas vorhat und dass das dazugehört und dass er etwas vorhat. Manchmal dienen auch Notlagen dazu, die sich keiner sucht, die wir uns alle nicht wünschen. Aber manchmal dienen Notlagen dazu, dass auch etwas zerbricht. Manchmal muss auch Stolz zerbrechen. Und dazu dienen manchmal Notlagen. Nicht immer. Aber es kann sein. Und es kann sein, dass Gott eine Tür für dich öffnet durch Menschen, an die du gar nicht denkst. Weil er Vitamin B hat und weil er Dinge zurechtrücken kann, zusammenbringen kann. Und ich denke, letztlich fordert uns dieser Text auf oder er ermutigt uns, Menschen zu werden wie David. Menschen, die eine geistliche Autorität entwickeln im Umfeld der anderen Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Menschen zu werden, die in der Begegnung mit anderen Menschen von Gott her geistliche Autorität bekommen und gewinnend sind, wie David gewinnend war. Und so denke ich, kann man aus diesem Text viel lernen und viel mitnehmen. Und das Wichtigste ist, sich wirklich dem Heiligen Geist Gottes anzuvertrauen und ihn wirken zu lassen. Und so wollen wir das mal tun mit diesem Lied No Longer Slaves. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, denn ich bin ein Kind Gottes und ich habe einen Vater, der mir garantiert, dass ich keine Angst haben brauche, der mir Angst nimmt, der sie aufnimmt und der mit mir durch die Angst hindurchgeht. No Longer Slave. Wir werden die ersten beiden Refrain und Strophe auf Englisch hören und dann den Rest auf Deutsch und dann können wir auch mitsingen. Und wer das Englisch kann, der kann auch schon Englisch mitsingen.
Ich bin nicht mehr.